Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die KI-basierte Planung der Produktion. Wir reden über die Digitalisierung in der Praxis, was da so die typischen Herausforderungen sind, aber auch die Vorteile, die man dadurch erzielt. Und wir werden uns auch vor allem die IT-seitige Integration speziell mit SAP anschauen und darüber reden, wie man die Daten entsprechend für die KI und auch die automatisierte Stammdatenpflege nutzen kann. Über all diese Themen rede ich heute mit zwei Gästen. Einerseits mit Björn Dunkel, er ist Geschäftsführer der IFM Business Solutions GmbH und dort verantwortlich für die SAP-basierten SCM-Lösungen innerhalb der IFM-Gruppe. Und Dr. Alexander Hoffmann, er ist Geschäftsführer der IFM Stadtmat GmbH. Das ist quasi die KI-Unit der IFM-Gruppe und er ist Mathematiker mit Fokus auf industrielle KI und Optimierungsalgorithmen und bringt quasi das ganze Thema Data Science und Industrieprozesse zusammen. Hallo Björn, hallo Alexander, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias.
Hallo Tobias.
Zum Start möchte ich mit euch über die Frage reden, wie sieht die Produktionsplanung heute aus und vor allem, was macht sie so komplex? Was ist da eure Erfahrung?
Ich würde direkt mal beginnen, weil das natürlich ein Stück weit ein Themenbereich ist, in dem wir seit vielen Jahren unterwegs sind. Unser klassischer Kunde ist ein Mittelstandskunde aus der Brille der SAP. Also ich sag mal Unternehmen in der Größenordnung kleiner 1 Milliarde Euro Umsatz. Gerade diese Industrie oder dieser kleinere SAP-Kunde zeichnet sich darüber aus, dass er eine enorme Prozesstiefe in seiner Wertschöpfung hat, die natürlich auch in ein SAP-System in irgendeiner Art und Weise abgebildet werden muss und über ein SAP-System gesteuert werden muss. Diese Komplexität hat in vielen Teilbereichen dafür gesorgt, dass oftmals tatsächlich die Standardbordmittel eines SAP-Systems für eine Produktionsplanung nicht ausreichen und der Kunde sich Hilfsmittel gesucht hat, wie zum Beispiel eine Excel, ja, um zumindest mal den Engpass, also die Bottleneck in seiner Produktion irgendwie beplanen zu können. Seit vielen Jahren propagieren wir, dass auch SAP, vielleicht angereichert durch verschiedene Funktionalitäten, die wir als Add-on-Hersteller gegebenenfalls eben für den Kunden entwickelt haben, auch genutzt werden kann, um genau diese Funktionalität, nämlich eine Bottleneck-Planung zu machen. Aber wenn man sich überlegt, dass über die komplette Prozesskette eben ganz viele unterschiedliche Maschinen und unterschiedliche Wertschöpfungsketten da miteinander verknüpft werden, dann ist so eine Bottleneck-Planung am Ende eben alleine nicht mehr das Ziel dran. Und dann sind wir ganz schnell in dem Teilbereich, dass das eine Komplexität annimmt, die auch mit Stammdaten und auch mit kontextbasiertem Wissen um die Produktion, um die Kunden, um die Materialien versehen werden muss. Und dann wird es echt teilweise sehr komplex. Und diese Komplexität gilt es im Prinzip am Ende eben aufzuheben, ja, und unter die Motorhaube zu packen und ein einfaches, zu administrierendes und zu orchestrierendes System an einen an einen User zu geben, der aus den vorhandenen Bordmitteln dann eine perfekte Planung ableiten kann.
Ich würde es mal mathematisch verlängern, aber ganz plastisch, keine Angst. Wenn ich jetzt nur eine Linie planen würde, nehmen wir die Engpasslinie und ich hätte nur 10 Produkte und müsste die Reihenfolge entscheiden an einem Tag, was ja üblich ist, dann habe ich schon 3,6 Millionen Möglichkeiten. Mhm. Und das wäre jetzt nur eine Linie, ein Engpass. Wenn ich das aber über alle Maschinen, über werksübergreifend machen muss, dann bin ich bei Milliarden von Möglichkeiten, was eine Planung sein könnte. Und dann ist auch völlig klar, dass man das Optimum mit händischen Bordmitteln einfach nicht trifft.
Das heißt, in der Praxis ist man froh, wenn man überhaupt eine Planung hat. Jetzt mal unabhängig davon, ob die optimal ist oder nicht.
Denke ich schon. Und was wir in der Praxis erleben, es gibt Menschen, die können sehr gut planen, also nicht falsch verstehen. Ja. Dann hat man aber ein Kopfmonopol von einigen wenigen, die über Jahrzehnte gelernt haben, wie sie über den Tag, über die Woche kommen. Und das ist natürlich nichts, was jetzt zukunftsfähig ist.
Und ich unterschreibe das 100%. Natürlich haben unsere Kunden total tolle Planer. Und die haben das in der Vergangenheit auch, mit viel Kopf und Bauchgefühl absolut super gemacht. wir leben nur in einer Zeit, wo die Ereignisse sich überschlagen, sprich die Veränderungen, die ich in meinem Business erlebe, die sich dann bis auf meine Produktion wieder runterspiegeln, die sind im Prinzip so schnell, dass diese klassischen KPIs, nämlich einen hohen OEE für eine Maschine zu haben, alleine nicht mehr zielführend ist. Und in dem Moment, wo die Komplexität und die Geschwindigkeit von Veränderungen einherkommt mit der Komplexität meiner Produktion und eine saubere Produktionsplanung für so eine Woche gegebenenfalls eben auch einen ganzen Tag, ich sag mal, Arbeit bedeutet, dann kann ich auf Veränderungen nicht mehr schnell genug reagieren und das ist genau der Wettbewerbsvorteil, der dann verloren geht.
Okay, also das heißt, dann mache ich das nicht häufig genug, nicht feinzüglich genug und es ist auch viel Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen für die Leute, die es dann machen.
Absolut.
Jetzt ist es ja schon spannend, weil ihr habt ja auch beschrieben, gerade du Björn, dass da ja viele Daten auch schon vorhanden sind. Ne? Ich habe Daten in meinem ERP, aber irgendwie ja auch nicht alles. Ich habe da noch was in Excel, ist so ein bisschen auch die Praxis, die ihr beschrieben habt. Woran liegt es, dass ich ja immer diese Datenthemen da habe?
Wenn du in ein SAP-System guckst und diesen Produktionsprozess über mehrere Stufen im SAP-System im Prinzip administrierst, dann hast du an ganz, ganz, ganz vielen Stellen unheimlich viele Stamm- und Bewegungsdaten, die das System braucht, um diesen Prozess dementsprechend eben einmal transparent zu machen und dementsprechend auch einmal, durchgängig planen zu können. Diese Stammdaten sind sehr aufwendig herbeizuführen und werden in der Regel bei der Anlage eines Equipments, einer Maschine im SAP-System oder bei der Anlage eines neuen fertigenden Artikels hinterlegt und sind natürlich auch nur genauso gut wie, das Datum zu dem Zeitpunkt, wo ich es eingetragen habe. Das heißt, wenn sich meine Rahmenbedingungen, meine Kriterien, meine Geschwindigkeiten, meine Qualitäten oder ähnliches, die Kundenbedarfe, die Lieferantenperformance, wenn sich da Dinge ändern, wäre das im Prinzip immer wieder notwendig, natürlich auch in die Stamm- und Bewegungsdaten des SAP-Systems einzubinden. Und wenn wir eine große Herausforderung in diesem Teilbereich haben, dann ist das eben genau die Datenbasis und die Datenintegration. Ja? Und nicht selten ist eben tatsächlich auch die heutige Shopfloor-Ebene, also bis auf Sensor und Maschinen, auch die MES-Systeme nicht zwangsläufig wirklich mit der ERP-Ebene, also mit dem SAP-System in unserem Fall, so gekoppelt, dass quasi ein Rückschluss der planerischen Elemente an Stammdaten im System auf die tatsächliche Performance der Maschine unter verschiedenen Gegebenheiten, ich sag mal, mehr oder minder automatisiert herbeigeführt werden kann. Und damit ist der Pflegeaufwand an dieser Stelle einfach enorm hoch. Und man versucht mit den vorhandenen Mitteln und auch Kapazitäten, die man hat, natürlich irgendwo ein Optimum zu finden. Und das ist dann genau die Waage zwischen Echtzeitdaten und Qualität und Machbarkeit im System.
Ja, und da muss ich auch in der Lage sein, die Daten alle zu berücksichtigen, ganz müde bei der Komplexität auf der mathematischen Seite, wenn man das berücksichtigt. Ja.
Und Richtung Qualität ist halt klar, wenn man so einen Algorithmus, wir reden hier über Optimierungsalgorithmen, die verzeihen eben keine falschen oder fehlenden Daten im Vergleich zu einer generischen KI, wo man kennt das ja selber, auch Rechtschreibung keine Rolle mehr spielt, die KI weiß trotzdem, was man meint. Bei Optimierung ist es eben anders. Also habe ich die Ressource? Ja, nein. Ist das Material verfügbar? Ja, nein. Welche Arbeitsplätze, welche Vorgänge brauche ich für diesen Auftrag? Welche Rüstzeiten, Durchlaufzeiten und so weiter habe ich? Die müssen gegeben sein. Wir haben da eine Menge Vorarbeit geleistet, dass wir viele Dinge korrigieren können, automatisieren können. Aber im Wesentlichen zeigt man auch schonungslos, wenn man in so ein Projekt geht, wie sieht eigentlich meine Datenqualität in meinem SAP wirklich aus?
Ja, jetzt lasst uns mal den Spieß ein bisschen umdrehen. Was macht denn eine gute Produktionsplanung aus, wenn wir das jetzt mal von der Seite her beschreiben?
Eine gute Produktionsplanung. Also wenn wir uns die Fabrik oder die Produktion und die Linien angucken, haben wir gerade schon mal beschrieben, dass das je nach Prozess und je nach Industrie eine unheimliche Wertschöpfungstiefe hat. Also über verschiedene, Maschinen läuft, über verschiedene Linien läuft, bis ein Endprodukt dementsprechend gefertigt ist. Die Komplexität wird damit natürlich extrem, multipliziert. Die Stammdatenqualität, die an dieser Stelle dann über die gesamte Kette gezogen werden muss, wird dementsprechend auch nochmal multipliziert. Und die Kernbotschaft ist im Prinzip, wenn ich an dieser Stelle kurzen Zeiten eine hohe Verfügbarkeit liefern möchte, dann ist das am Ende eben mit einer manuellen Planung, die, ich sag mal, durch den Menschen getriggert wird, wirklich eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, Alexander, wie du das siehst.
Ja, kann ich dir voll zustimmen. Und also es gibt nicht die gute Planung. Man muss ja auch sehen, was sind eigentlich meine Ziele? Also ist die Kundenliefertreue das höchste Gut für mich oder möchte ich meine Lagerhaltung absolut minimieren? Oder möchte ich einfach, sagen wir mal, Richtung Produktion die Durchlaufzeit absolut maximieren und berücksichtige das als Optimierungsziel. Also das ist ja auch das Schöne, wenn man algorithmisch denkt, dass man die Ziele des Kunden dann auch wirklich bestimmen kann und messen kann anhand von ganz festen KPIs.
Genau.
Was für KPIs sind da so in der Regel die wichtigsten, wenn ihr bei euren Kunden euch das anschaut?
Unterschiedliche Optimierungsmöglichkeiten. Ist es sowas, dass ich sage, ich möchte möglichst wenig verschwendete Zeit einsparen über Rüsten an den Maschinen, weil ich eben von Übergängen von einem Auftrag in den anderen immer wieder Rüstaufwände habe, die dann dazu führen, dass die Kapazität der Maschine eben nicht für 8 Stunden in der Produktion wirklich bereitsteht, sondern vielleicht nur für 6, weil ich 2 Stunden Rüsten habe. Wenn ich das also als Ziel angebe und sage, ich möchte im Prinzip eine rüstoptimierte Planung haben, also damit quasi die Zeiten an Rüsten so aufeinander aufreihen, dass ich eben nicht vielleicht nur 6 Stunden von 8 zur Verfügung habe, sondern 7, weil ich die Reihenfolge dementsprechend wähle, dann ist das ein Kriterium, was im Prinzip vielleicht auch einfach messbar ist. Ist es die Durchlaufzeit, wie lang brauche ich denn vom Rohartikel bis zum Fertigartikel? Möchte ich gewisse Kundenaufträge, die für mich eine hohe Priorität haben, weil sie vielleicht von einem meiner wichtigsten Kunden stammen, möchte ich die priorisiert beplant wissen. All das sind im Prinzip Kriterien, die an dieser Stelle einlaufen können. Und wenn ich nochmal über diese Kette komme, ja, dann hat nicht selten jeder Einzelne an seiner Maschine natürlich das Ziel, seine Maschine möglichst effizient und möglichst bestens auszulasten. Ein hoher OEE oder eine höhere Stückzahl an einer Presse, die ich machen kann, zählt aber oder zahlt nicht unbedingt in das Ziel ein, in Summe möglichst günstig produzieren zu können oder mit möglichst wenig Verschwendung produzieren zu können, mit wenig Rüstzeiten vielleicht, aber eben nicht in der Kette über alles. Und genau das ist so ein Stück weit die Problematik, über die ganze Kette zu denken.
Mhm. Ja, schön. Aber das heißt andersrum dann wiederum, die gute Produktionsplanung berücksichtigt dann halt die komplette Tiefe einerseits in der Planung, aber dann auch eben die komplette Kette, wie du es jetzt genannt hast, dass man wirklich alle Bereiche mit berücksichtigt, um entsprechend dann auch ein übergreifendes Optimum zu finden, eben auf basierend den Kennzahlen, die dann entsprechend auch für dieses Werk, für diese Fabrik relevant sind.
Ja, und um es da vielleicht zu entschärfen, nicht, dass da jemand jetzt Panik kriegt, dass er es nie selber in seinem Projekt hinkriegt. Ich würde sagen, alle relevanten, also ein bisschen Pareto-Prinzip muss man natürlich auch anwenden. Wenn, im Prinzip ist ja das, was wir machen, dass wir einen digitalen Zwilling in der Produktion haben, schlechter Begriff, aber es ist ja eigentlich so, wenn wir die Stammdaten perfekt da liegen haben, wie produziert werden muss. Wenn es gewisse Maschinen oder Vorgänge gibt, die weder ein Engpass sind, noch digital irgendwo hinterlegt sind, weil sie auch nicht unbedingt beplant werden müssen, da schauen wir uns natürlich bei jedem Kunden auch das Werk an. Also das ist jedes Projekt muss man vor Ort sein. Muss man sagen, okay, diese oder jene Vorgänge, die lässt man weg, weil sie nicht relevant sind. Aber den wesentlichen Teil, insbesondere aller Ressourcen, die ein Engpass werden könnten, müssen natürlich dann beplant werden.
Okay, schön. Wenn ich so eine digitale Durchgängigkeit habe und auch eine Durchgängigkeit über den Prozess hinweg, dann wäre ja ein nächster Schritt, dann auch die Planung selber zu automatisieren. Wie weit seht ihr das als entscheidend, da in Richtung Automatisierung oder sogar auch künstliche Intelligenz dann zu gehen?
Ja, ich würde mal sagen, also wo wir jetzt gerade, glaube ich, stehen, ist erstmal das Thema, dass man Akzeptanz schaffen muss für das Thema. Und im Moment ist es, glaube ich, mehr ein Assistenzsystem, das einen Planungsvorschlag macht für die Planer. Und die Planer schon noch, so ist zumindest unsere Wahrnehmung im Markt, hierüber die Hoheit haben wollen. Also im Moment ist es eine Arbeitsersparnis, dass man einen Produktionsplan bekommt für den Tag, für die Woche, hängt natürlich immer von der jeweiligen Kampagne oder der Produkte ab. Checkt das gegen, macht vielleicht die eine oder andere händische Änderung, die man noch möchte und spielt es dann ins SAP zurück. Automatisierung ist technisch möglich. Ja, und sollte auch die Zukunft sein. Ich würde aber sagen, wir stehen wirklich im Moment eher noch dabei, dass man Akzeptanz für das Thema schafft, anstatt dass in großer Breite schon klar ist, dass man sowas vollautomatisiert macht.
Wir dürfen an der Stelle eben auch nicht vernachlässigen, dass wir ja Menschen haben, die in der Fabrik über viele Jahre ein Kontextwissen aufgebaut haben, was sie befähigt, eine solche ganzheitliche Planung in einer hohen Qualität für ein Unternehmen durchzuführen. Und ich sag mal so, ein typisches KI-Projekt wird nicht unbedingt von dem Menschen gestartet, der heute diese Planung manuell macht, sondern kommt ja meistens aus einer, ich sag mal, aus einer Führungsebene. Speziell das Thema KI ist natürlich ein total, ich sag mal, modernes und hippes Thema, mit dem man sich ganz gerne schmückt. Und solche KI-Projekte sind natürlich auch etwas, was man in einem Unternehmen immer ganz gerne mal vorantreibt. Und nicht selten, und das wird Alex bestätigen können, ist schon die Herangehensweise, ich sag mal, eher technologiegetrieben. Wir möchten gerne ein KI-Projekt machen. Und was es aber natürlich braucht in einem solchen Umfeld, und das eben ganz klar, speziell auch in so diesem KMU-Bereich, wir brauchen ganz klare Use Cases. Also ganz einfach, was genau soll optimiert werden und warum? Damit ich im Vorfeld auch definieren kann, an welchem Ist orientiere ich mich denn, um später auch das Ich bin besser geworden dementsprechend, ich sag mal, darstellen zu können über KPIs. Natürlich ist es auch so, dass am Ende immer noch Menschen in den Prozess mitgenommen werden müssen. Und das ist genau das, was der Alex gerade beschrieben hat. Wenn eine KI auf Grundlage verschiedener Informationen und Daten, die ich geliefert habe, einen optimierten Planungslauf errechnet und mir ein Planungsergebnis, also eine Terminierung zurückspiegelt, dann brauche ich am Anfang eines solchen Projektes natürlich immer noch die Leute, die mit dem Kontextwissen, was sie über Jahre erarbeitet haben, diesen neuen Plan einmal für sich hinterfragen. Und auch immer ist das Ziel, was wir uns definiert haben, was wir mit dieser Planung erreichen wollen, ist das gegeben, um eben auch zu lernen, was braucht eine KI an Daten wirklich, welche Daten sind relevant und wie muss ich gegebenenfalls auch noch Constraints zwischen den Daten herbeiführen, damit eine KI ein gutes Ergebnis kriegen kann. Weil eins ist auch klar, die KI ist nicht das Heilmittel und macht nicht alles automatisch, nur weil wir gewohnt sind, vielleicht mit ChatGPT in einem Fragerhythmus alle möglichen Antworten zu kriegen, die im Übrigen auch des Öfteren mal hinterfragt werden sollten.
Ja, genau. Und um das zu verlängern, weil du, Tobias, eben LLMs oder Agenten und so angesprochen hast, wir verwenden natürlich jetzt auch im nächsten Schritt die LLM-Technologie, um, sagen wir mal, genau zu erklären, um Hinweise zu geben, warum ist eine Planung so oder so erfolgt. Wobei die Planung selber, Optimierungsalgorithmen sind eine ganz andere Klasse von KI, weil wir uns da Halluzinationen nicht erlauben können. Ich bin aber auch bei Björn. Technisch geht, glaube ich, schon mehr, als wir ja kulturell in dem Bereich Richtung Akzeptanz überhaupt schaffen können. Deswegen sollte man auch nicht mit der Technologiestange da durchbrechen, sondern das, also die größte Herausforderung sehe ich nicht in der Technologie, die ist da, wir haben fähige Leute, das funktioniert, sondern wirklich in dem Mitnehmen der Kunden, in der Gestaltung solcher Projekte. Das ist, glaube ich, das der Kern für eine erfolgreiche Markteinführung je Kunde.
Ja, das ist super. Genau das wäre auch die Frage gewesen, ne? Was ist da überhaupt die Hürde, dann auch eine digitale und auch durchgängige Produktionsplanung machen zu können? Und einerseits der Mensch, würdest du sagen, und dann, was ich vorhin auch mitgenommen habe, das Thema der Datenintegration, oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich ein Problem, was wir gut gelöst haben?
Also das ist schon ein Problem, was wir in Summe ganz gut gelöst haben, aber es ist trotzdem natürlich eine Herausforderung für den, der ein solches Projekt dementsprechend startet. Wir entwickeln ja skalierbare Produkte. Das heißt also, ein Softwareprodukt, was wir entwickeln, soll möglichst nicht nur in diesem einen speziellen Kundenfall einsetzbar sein, sondern soll sich über unsere Kundenbasis von 1500 möglichen Nutzern, also Kunden, dementsprechend einfach skalieren, ohne auch bei jedem Kunden ich sag mal, immer wieder den gleichen Aufwand zu haben wie bei einer initialen Entwicklung eines solchen Produktes. Und an dieser Stelle stellt man immer wieder fest, dass eben an denselben Stellen dieselben Herausforderungen in den Kundensystemen zu finden sind. Und wir hatten es am Anfang schon mal adressiert als Beispiel das Thema Stammdaten. Und dann sorgen wir im Prinzip dafür, dass wir aus dem kontextbasierten Wissen eines SAP-Systems, welche Daten brauche ich denn tatsächlich für eine Produktionsplanung, eben auch Hilfsmittel an die Hand geben, wo ich sage, vielleicht brauche ich gar nicht jedes einzelne Datumsfeld selber zu optimieren oder dementsprechend zu pflegen, sondern ich hinterlege in der Software gewisse Regeln, also Parameter, Spielregeln, die am Ende dafür sorgen, dass ich über verschiedene Indikatoren, die ich aus dem SAP-System abgreife und dem zu erwartenden Planungsergebnis automatisiert die nötigen Stammdaten herbeiführe. Und da kommen wir zu einer Stelle, die wiederum sehr wichtig ist, weil die Menschen, die in der Vergangenheit dieses Kontextwissen aufgebaut haben, um manuell oder in Excel eine solche Planung machen zu können, die brauchen wir auch in Zukunft. Das heißt, der wird ja nicht ersetzt, sondern der ist derjenige, der anhand von wieder verschiedenen, transparenten KPIs, die dem User anzeigen, die Planung könnte gegebenenfalls noch besser werden, wenn du an dieser Stelle im Prinzip dafür Sorge trägst, dass wir in dem regelbasierten Stammdatenabgleich, Self-Healing, Master-Data, dass wir da besser werden, dass du die Regeln dem Lebensrhythmus anpasst quasi. Ja? Das heißt also, das Kontextwissen der Personen, die in der Planung in den vergangenen Jahren aktiv waren, das ist weiter unheimlich wichtig für das Projekt, aber ich kann eben auf Veränderungen innerhalb von Minuten reagieren und muss nicht einen Plan aufsetzen, der mich einen ganzen Tag kostet, um ihn dann durchzusimulieren und festzustellen, dass er mich nicht zum wünschenswerten Ergebnis führt.
Ja, das ist ein schöner Mehrwert dann auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeiten habe. Das heißt, wenn ich das mal andersrum formuliere, es geht darum, den Mitarbeiter, der entsprechend diese Planung macht, bestmöglich zu unterstützen, ja, durch eine entsprechende Standardisierung auf der Softwareseite und aber auch die softwareseitige Integration, oder? Das ist ja das, was ich auch mitgenommen habe, gerade Schnittstellen Richtung SAP, um jetzt mal ein Schlagwort zu nennen, dass ich da wirklich die Möglichkeit brauche, direkt auf alle Daten zuzugreifen, um die Stammdaten, die dann im besten Fall da sind, dann auch entsprechend zu nutzen.
Genau. Die ersten Projekte, Alexander, die ihr gemacht habt, wo es nur darum ging, dass ein Optimierer an ein SAP-System angedockt wird und eine Planung macht, die hat ja einen enormen initialen Aufwand auf Kundenseite bedeutet, um überhaupt die ganze, ich sag mal, Abhängigkeit vom Kundenauftrag über die Sekundärbedarfsplanung, alle Fertigungsaufträge, Planaufträge so in die Reihe zu bringen, dass ich quasi wirklich die ganze Kette beplane. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir gehen her und bringen diese, das nennt sich Pegging-Funktionalität ins SAP-System, bauen also das Beziehungswissen vom Kundenauftrag über die anonymen Sekundärbedarfe dementsprechend auf, bilden die Constraints zwischen den unterschiedlichen Aufträgen ab und können im Prinzip mit diesem kontextbasierten, standardisierten, skalierbaren Ergebnis den Optimierer füttern und gewinnen damit natürlich extrem viel Zeit und beschleunigen, weil dieses Ganze schon skalierbar durch uns entwickelt worden ist.
Ja, und das muss man dazu sagen, das, was wir jetzt haben, ist eben kaum noch Projektierung. Also normalerweise könnte man ja bei mehrere hundert Personentage pro Firma auch sowas aufsetzen, aber das kostet dann sehr, sehr viel Ressourcen und Geld. Das haben wir natürlich in den ersten G-Übungen vor 4-5 Jahren auch gemacht. Aber mittlerweile ist es eben ein Standard und dadurch kann man es auch effizient und kostengünstig anbieten. Das ist, glaube ich, wirklich das Unterscheidungskriterium, was wir mittlerweile da geschaffen haben.
Super. Ja, also es zeigt, wie so eine gute Integration aussehen kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr da keine Schnittstelle, sondern ihr greift sogar quasi direkt auf die SAP-Daten zu, oder? Also ihr zieht die nicht irgendwie ab, sondern ihr habt die Möglichkeit, direkt darauf zuzugreifen.
Genau, wir sind ein Softwarepartner der SAP und haben eine On-Stack-Entwicklung. Ohne jegliche Schnittstelle reichern wir den SAP-Funktionsumfang genau um diese Funktionen an und können damit im Prinzip ohne, Entwicklungsaufwand auf der SAP-Seite, also so eine Installation dauert eine Stunde, ja, quasi genau diese Constraints und die das Beziehungswissen unter den Aufträgen aufbauen und füttern damit den Optimierer und der gibt mir ein optimiertes Ergebnis zurück. Und über die von uns entwickelte Lösung wird dieses optimierte Ergebnis nach Freigabe durch den Planer dann zur Neuterminierung jedes einzelnen Auftrags im SAP genutzt. Das heißt, ohne jegliche weitere Schnittstelle, alles direkt im SAP. SAP, außer der Optimierer selber, der aufgrund, ich sag mal, von der Rechenkapazität und der Geschwindigkeit, in der er rechnen soll, nicht unbedingt, ich sag mal, ABAP-basiert entwickelt werden konnte. Mhm.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass es ja auch am Ende ein Leistungsthema ist, ne? Wenn man da, wenn es um Geschwindigkeit geht, um auch die mathematische Komplexität, die dahinter steckt. Wie habt ihr das abgebildet, dass ihr da die Leistung dann auch entsprechend habt für die Optimierung?
Also zunächst mal haben wir es so abgebildet, wie man es in den IT-Landschaften unserer Zielgruppe des Mittelstands in der Europa oder der Dachregion hinkriegt, nämlich in Serverschränken der IT des Kunden. Das heißt, wir haben eine On-Premise-Lösung. Wir brauchen im Wesentlichen ein halbwegs leistungsfähiges System mit Linux und die größte Ressource, die wir brauchen, sind 128 oder 256 Gigabyte RAM, also etwas mehr als der Standard. Das ist bei Optimierungsalgorithmen so. Ansonsten reden wir über übliche Handelsware, die man sich in den Serverschrank hängt. Und das ist auch ganz wichtig. Unsere Kunden haben jeweils individuelle IT-Vorgaben und denen müssen wir Rechnung tragen. Und im Wesentlichen ist es noch wirklich eine On-Premise-Welt und die Algorithmen sind basierend auf C, wenn es jetzt im Detail wirklich interessiert, und extrem effizient geschrieben. Es wird aus dem SAP eben über eine von uns definierte Schnittstelle an den Optimierer Daten ausgeleitet und über eine standarddefinierte Schnittstelle wieder ins SAP übertragen. Somit ist das Ganze schlank und vernünftig gewährleistet. Ja, also schön, es hat nichts mit Cloud oder Riesenressourcen zu tun. Wie gesagt, die größte Ressource oder Kapazität, was für die IT etwas ungewöhnlicher ist, in der Regel ist, dass wir sagen, wir brauchen sehr viel RAM. Das ist aber auch mittlerweile abbildbar, weil, warum brauchen wir das? Weil ansonsten der Optimierer für die erste oder die ersten Lösungen Stunden brauchen würde und wir wollen das ja in Minuten gewährleisten.
Ja, wenn das Ergebnis ist, dann ist das, glaube ich, ein gutes Investment und in der Konstellation hat man dann ja auch kein Security-Thema, wenn man das entsprechend beim Kunden auf dem Server on-premise dann entsprechend abbilden kann. Ja.
Ganz wichtiges Thema. Gerade im Umfeld der Produktion, wo ich ja meine ganze Intelligenz über die individualisierten Nutzen eines SAP-Systems über Jahre quasi reingetragen habe, da will der Kunde eine Anwendung haben, die möglichst die Daten in seiner Hoheit belässt.
Super. Das heißt, ich habe dann die gute Integration, kann direkt auf die Daten zugreifen, habe auch die entsprechende Performance. Ein Thema, was dann natürlich bleibt, ist dieses Stammdatenthema, über das wir vorher schon geredet haben. Aber da habe ich gehört, habt ihr auch eine tolle Lösung, dass man auch da quasi entsprechend nicht bei Null anfangen muss, wenn es dann darum geht, die Stammdaten nochmal auf ein anderes Level zu bringen.
Genau. Also wir haben innerhalb unserer Lösung ein MDM, ein Master Data Management Lösung, die quasi regelbasiert ist. Also sprich, ich definiere gewisse Strategien, die anhand von Regeln des SAP-Systems eingetragen wird. Und über diese Strategien und die definierten Regeln wird an den für uns relevanten Stellen das Stammdatumsfeld so optimiert bzw. aktualisiert, dass der Algorithmus außerhalb des SAPs mit den besten Informationen gefüttert wird und das Ergebnis des Optimierers auf die aktuelle Realtime-nahe, ja, wenn es im Prinzip nicht ein direkter Abgleich ist aus einer Shopflow-Integration oder ähnliches, datenbasiert, ganz genau.
Und dann gibt es noch einen schönen Nebeneffekt, weil also man will ja eigentlich gute Daten haben, nicht nur aus dem Grund der Optimierung. Wenn man so eine Optimierung im Laufen hat, jeden Tag, jede Woche, wird vollautomatisch detektiert, wenn mal wieder irgendein Stammdatensatz nicht richtig gepflegt ist, wird dem Kunden übers Frontend sauber gemeldet und man hat auch direkt die Möglichkeit einzugreifen. Also man muss diese Qualitätsoffensive mal tun, aber wenn man einmal auf dem Level ist und hat solche dauerhaften Lösungen im Einsatz, kommt man auch nie wieder auf eine schlechte Qualität zurück. Ja, das ist also wie so ein Check, der permanent noch stattfindet.
Und man hat ja auch was davon von den guten Daten. Man hat ja dann auch ein besseres Ergebnis nachher in der Planung.
Ja, ja und überhaupt Richtung Steuerung, überhaupt Richtung KPIs, denen ich trauen kann. Da ist sozusagen die Produktionsplanung, wenn man die automatisiert, noch als Nebeneffekt quasi der Überwacher dieser ganzen Daten für alle möglichen Applikationen, die man sonst so im Kopf hat.
Sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein starkes Argument ist, dann um entsprechend die Leute, die Planung machen, auch mitzunehmen, weil Über das Thema möchte ich mit euch auch noch reden, wie man das gut macht, weil das war ja auch noch ein zweiter Punkt neben der ganzen softwareseitigen Integration und den Daten, dass es ja auch darum geht, die Mitarbeiter gut mitzunehmen. Und habt ihr da Praxistipps, wie das gut gelingen kann?
Ja, also ich fange mal an, Björn, du kannst ja ergänzen. Also das Wichtigste ist alleine schon beim Anfang von so einem Projekt, dass man sich mit den Beteiligten zusammensetzt und jetzt, dass das zum Beispiel nicht ein rein IT-getriebenes Projekt ist und dann nach einem halben Jahr in die Implementation man dem Produktionsplan sagt, hier ist übrigens das neue Tool. Das heißt, ab der ersten Stunde mitnehmen, die Bedarfe auch verstehen und ihm auch das Gefühl geben, was ist, dass es ein Assistenzsystem ist und nicht, wie man so weitläufig mittlerweile sagt, ja, KI ersetzt jetzt auch meinen Arbeitsplatz. Denn darum geht's nicht, wenn diese Menschen haben so viel zu tun, dass eine Entlastung am Ende auch wirklich einen Benefit für die jeweiligen Personen darstellt. Ich glaube, das ist das A und O. Also das Einbeziehen von Anfang an und dann läuft das in der Regel auch und sorgt dann auch für Begeisterung. Also ganz praktisch, dann gibt es natürlich in Projektläufen sogenannte Schattenplanungen, die man dann den Planern zurückspielt, bittet um Feedback, um Verbesserungen und so weiter. Und diese Schleifen sorgen auch dafür, dass unsere Kunden merken, dass sie am Ende was davon haben.
Ja, und alleine, wenn man das auch so aufsetzt, wie ihr gesagt habt, dass es quasi ein Vorschlag ist, der auch jederzeit wieder anpassbar ist, alleine sowas sorgt natürlich da auch nochmal für eine Akzeptanz, dass man merkt, ja, das soll eine Unterstützung sein.
Genau.
Was ich einen spannenden Punkt finde, den ich selber auch immer wieder bei Software gemerkt habe, dass es ja auch irgendwo nachvollziehbar sein sollte, warum kommt die Software zu so einem Ergebnis? Und das stelle ich mir schwierig vor, weil natürlich das, was so ein Optimierungsalgorithmus macht, das ist ja schwierig nachvollziehbar zu machen oder transparent zu machen. Wie geht ihr damit um, da den Planer abzuholen?
Die sogenannte Blackbox eliminieren. Ja? Also sprich, warum ist der Optimierer auf folgendes Ergebnis gekommen? Ja? Und das ist in der Tat ein ganz wichtiges Thema, was auch in der ganz frühen Phase der Entwicklung des Produktes schon aufgetaucht ist. Wir brauchen ein Hilfsmittel, eine Art Explainable AI, die dem Anwender das Gefühl vermittelt, die Komplexität dieses Algorithmus, zumindest in seinen einzelnen Ergebnissen, so verständlich aufzubereiten, dass ich das Gefühl habe, das Ergebnis oder in das Ergebnis kann ich vertrauen. Und dafür sind halt wieder gewisse KPIs und Messgrößen relevant, an denen ich dieses messen möchte. Also allein schon die Sicherheit, hat der alles berücksichtigt? Also sind wirklich alle Daten im Optimierer in der Reihenfolge und in der Qualität angekommen, wie ich sie aus dem SAP-System für den Optimierer bereitgestellt habe? Bei welchen der Aufträge oder bei welchen der Constraints stellt der Optimierer Problemstellungen fest? Also wirklich ganz transparent zu versuchen, das Planungsergebnis nachvollziehbar zu machen. Nicht auf die letzte Kommastelle, aber an den relevanten Stellen und Punkte, dass wirklich das Vertrauen in die Lösung reift und damit auch quasi dieses Umsetzen des neuen Plans im SAP-System, was ja heute immer noch ein manueller Prozess ist, auch mit einer großen Sicherheit und einem großen Vertrauen in den Algorithmus dementsprechend umsetzen zu können. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ziel.
Ja, finde ich super. Also ich glaube, wie du gerade beschrieben hast, dass man überhaupt die Basis auch versteht und weiß, dass alle wichtigen Daten drin sind. Ich glaube, dass das alleine schon Vertrauen schaffen kann, kann man sich gut vorstellen. Und ein anderer Punkt, der sicherlich auch wichtig sein wird, ist, dass man auch das Feedback aus der Praxis wieder zurück in die Software bekommt. Habt ihr da auch Wege? Ihr habt davon geredet, dass es am Anfang so eine Schattenplanung gibt. Sowas Ähnliches kann man dann ja auch in Zukunft dann machen, wenn man sieht, okay, so und so wurde es dann am Ende umgesetzt, dass das dann auch wieder in die Software zurückfließt. Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, also ich würde jetzt zwei Beispiele nennen. Das eine ist natürlich, dass wir merken, wie jemand in echt produziert hat. Also dass wir machen ja ein Soll und idealerweise tracken wir auch das Ist und idealerweise sogar noch mit MES-Daten. Das heißt, wir wissen, was ist denn wirklich die Rüstzeit gewesen, was ist die Durchlaufzeit gewesen und wie wurde wirklich geplant. Weil ich dann natürlich auch noch sogar hingehen kann und kann Stammdaten wieder optimieren hin zu echten oder deutlich besser, realistischeren Rüstzeiten oder wenn ich merke, dass händisch immer wieder was umgeplant wird, kann es ja sein, dass eine gewisse Constraint im Kopf der Leute ist, die wir aber digital noch nicht erfasst haben. Dann könnte man da auch wieder nachfassen. Also gibt's in vielen Bereichen Möglichkeiten. Wichtig ist auch hier, wie bei allen datengetriebenen Projekten, dass man so viel wie möglich von dem, was passiert ist, tracken kann. Ja, und da kommt uns natürlich als IFM, als Sensorhersteller zugute, dass wir auf der Shopfloor-Ebene sehr viel Erfahrung haben und auch hier Lösungen anbieten können, um Richtung Track and Trace Dinge in echt auch zu tracken, ins SAP zu schreiben und dann für die Optimierung später wieder zu übernehmen.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil am Ende zählt ja gar nicht die Planung, wie sie dann von Menschen vielleicht nochmal angepasst wurde, sondern das, was in Realität nachher läuft. Und wenn ich den Abgleich oder den Feedback-Loop fahren kann, habe ich ja das beste Feedback, was ich überhaupt bekommen kann.
Ja, also jetzt komme ich mache Produktionsplanung, hat mir bei einem Kunden gemacht, jetzt kommt zwar eine Anekdote, aber die zeigt trotzdem, was man verstehen muss an Daten. Wir hatten zwei Werke verglichen in Spanien und in Polen und die Rüstzeiten waren signifikant abweichend für die gleichen Produkte. Und es war halt so, dass die Rüstzeit im MES-System, bei dem einen hat er sich noch eine Zigarette geraucht und dann auf Stopp gedrückt und der andere hat keine geraucht. Und dann waren das wirklich diese 3-4 Minuten Zigarettenpause. Also man muss sich wirklich auch mit der Datenerhebung und der Qualität der Daten beschäftigen. Ja, es ist vielleicht nicht immer die Zigarettenpause, aber in dem Fall war es so, da musste man erstmal lange drauf kommen. Aber das ist ein entscheidender Punkt.
Ja, schönes Beispiel aus der Praxis.
An der Stelle möchte ich direkt Werbung dadurch machen. Immer dann, wenn ich eine automatisierte Schnittstelle für eine manuelle Schnittstelle, also quasi Live-Daten in Echtzeit aus der Produktion als Rückmeldung ins SAP-System, würde ich immer dem Datumsfeld eines, ich sag mal, vielleicht auch zeitversetzten manuellen Buchens einer Person vorziehen. Die Qualität, die Geschwindigkeit ist genau an dieser Stelle gegebenenfalls eben ausschlaggebend, um auch Veränderungen in meinem Prozess sehr schnell transparent zu haben und auch darauf dann wieder planerisch reagieren zu können.
Okay, danke. Ich habe noch eine letzte Frage in Richtung Ausblick an euch, weil was ja auch eine große Frage ist, wie kann man auch den Leuten, die mit der Software arbeiten, noch einen größeren Mehrwert bieten? Und ihr hattet vorher das Thema LLMs angesprochen, also wie kann ich auch KI nutzen, um da nochmal einen größeren Mehrwert zu bieten?
Genau, also für die Produktentwicklung 26, die Roadmap, die Entwicklung läuft bis September 26 rein, ist der, ich nenne es mal Kommunikationslayer mit LLM-Technologie, also ein LLM wird kein SAP bedienen bei uns und der LLM wird keine Planung vornehmen, aber ich möchte ja Fragen stellen, eben das Thema Explainable AI, warum ist irgendwas so passiert, überhaupt das ganze Thema Hilfe im SAP, um sich durchzunavigieren, jegliche Thema von Kommunikation oder man möchte mal einen Auftrag finden in den Tiefen der SAP Datenwust und das ist das Erste, was wir auf der Roadmap für nächstes Jahr haben und was dann auch nächstes Jahr released wird, also einfach diese einfache Kommunikation, wer schon mal SAP bedient hat oder das jeden Tag bedienen muss, der weiß, es würde sehr vielen Menschen sehr viel Schmerz lindern.
Ja, super. Wenn die Software noch einfacher bedienbar wird und sich selbst erklärt, das ist ein schönes Zukunftsbild. Vielen Dank an euch. Danke Björn, danke Alexander für den Einblick.
Danke Tobias.
Danke Tobias.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.